was wir glauben.
Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
Hallo Beate.
Hallo Jonas. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich dir. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen.
Das wünsche ich dir auch und allen, die uns zuhören. Weihnachten ist ja schon eine Weile vorbei, aber die Weihnachtszeit noch nicht. Und irgendwie hängt unsere Geschichte heute ja noch mit Weihnachten zusammen.
Die hängt sogar sehr mit Weihnachten zusammen. Und die Weihnachtszeit geht ja auch noch bis zum 2. Februar. Von daher passt unsere Geschichte sehr gut. Und sie passt auch noch aus einem anderen Grund, denn sie spielt ungefähr 6 Wochen nach der Geburt von Jesus, also in unserem Kalender Ende Januar.
Also ist Jesus noch ein Kind in der Geschichte, die du heute erzählst? Ehrlich gesagt weiß man über die Kindheit von Jesus ziemlich wenig, oder?
Eigentlich wissen wir über die Kindheit von Jesus gar nichts. Es gibt Geschichten, die darüber erzählt werden, wie die von Lukas oder Matthäus in der Weihnachtsgeschichte. Und noch andere Geschichten, die überhaupt nicht in die Evangelien, in die Bücher über das Leben von Jesus aufgenommen wurden. Und Markus und Johannes erzählen gar nichts. Die beginnen ihr Evangelium erst mit der Taufe Jesu. Erst im Rückblick. Nachdem die Leute die Geschichte von Ostern erlebt haben, von der Auferstehung, da haben sie sich gefragt, wie war Jesus eigentlich als Kind? War da schon zu erkennen, dass er der Messias ist? Für Lukas ist die Sache klar und er beantwortet diese Frage mit seiner Geschichte von der Geburt Jesu.
Das haben wir ja schon erzählt. Und da, wo wir an Weihnachten aufgehört haben, da machen wir heute weiter. Erzähl mal, wie geht es denn weiter mit Jesus?
Maria und Josef sind mit dem neugeborenen Jesus in Bethlehem. Ob sie die ganze Zeit im Stall sind oder ob es Leute in Bethlehem gibt, die sie aufnehmen, für Lukas ist das nicht wichtig. Darüber denkt er nicht nach. Viel wichtiger ist ihm, dass Maria und Josef fromme Juden sind, die sich an die Regeln der Tora, der 5 Bücher des Mose, halten. Wenn eine Frau ein Kind bekommen hat, dann ist die Mutter und ihr Kind erstmal ziemlich müde. So eine Geburt ist anstrengend. Beide schlafen viel. Diese Zeit heißt Wochenbett und die Frau heißt Wöchnerin. Früher war diese Zeit sehr schwierig, als es noch keine Krankenhäuser und so viele Medikamente gab wie bei uns heute. Und in manchen Ländern ist das auch heute noch so. Viele Frauen und Kinder werden nach der Geburt krank oder sterben sogar. Es ist eine Zeit zwischen Leben und Tod. Und in solch einer Zeit muss ein Mensch mit besonderen Regeln geschützt werden und die anderen Menschen in der Familie auch. Deshalb ist in der Tora genau geregelt, wie sich eine Wöchnerin verhalten soll. Wenn die Frau einen Sohn geboren hat, dann dauert diese besondere Zeit 33 Tage und bei der Geburt einer Tochter sogar 66 Tage. So lange Zeit hat die Frau, um sich von der Geburt zu erholen und bevor sie wieder alle ihre Pflichten in der Familie und im Dorf übernehmen kann. Danach bringt sie dem Priester ein Schaf und eine Taube als Opfer oder, wenn die Familie arm ist, 2 Tauben. Maria und Josef sind also diese 33 Tage in Bethlehem. Dann machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Dort wollen sie Jesus in den Tempel bringen, denn es gibt noch eine Vorschrift in der Tora. Alles, was männlich ist und als erstes geboren wird, gehört Gott. Das ist bei den Tieren so und bei den Menschen. Maria und Josef wollen Gott ihren ersten Sohn zeigen und sich bei Gott für die glückliche Geburt bedanken. So ganz nebenbei erzählt Lukas, wie arm Maria und Josef sind. Sie können nur 2 Tauben opfern. Ein Schaf können sie sich nicht leisten.
Da merken wir wieder, dass Lukas die armen Leute im Blick hat. Und warum es oft als Evangelium der Armen genannt wird. Jesus ist nicht für die reichen Leute gekommen, sondern für die, denen es nicht gut geht. Aber erzähl mal weiter.
Der Tempel ist riesig. Hinter den großen Toren kommt ein großer Hof. Zwischen den Säulen geht es zu wie auf einem Markt. Hier sind Händler, die Tiere verkaufen, Händler, die Geld in Tempelgeld umtauschen, denn nur mit Tempelgeld kann man im Tempel bezahlen. Und Händler, die alles mögliche andere verkaufen, was Reisende aus aller Welt so brauchen, wenn sie zu einem heiligen Ort kommen. Viele Menschen sind hier. Sie kommen, um zu beten, um mit anderen in den heiligen Schriften zu lesen und darüber zu reden, um ihre Opfer zu bringen oder auch einfach, um Leute zu treffen. Der Tempel ist ein wichtiger Treffpunkt. Maria und Josef bahnen sich einen Weg durch die Menschen. Sie müssen zum 2. Hof, um dort einem Priester ihr Opfer zu geben. Da kommt ein alter Mann auf sie zu. Er muss schon sehr alt sein. Seine Haare und sein Bart sind ganz weiß und er stützt sich auf seinen Stock. Er schaut neugierig auf die junge Familie, die da mit ihren zwei Tauben und dem Baby steht. Dann geht ein Strahlen über sein Gesicht und er fängt an zu singen. Er singt ein Lied für Gott. Adonai, mein Gott, jetzt lässt du mich, deinen Diener, in Frieden gehen, wie du es gesagt hast, denn meine Augen haben den Retter gesehen, den du schickst. Die ganze Welt kann ihn sehen, wie ein Licht, das allen Menschen leuchtet und das dein Volk Israel auszeichnet. Maria und Josef schauen sich an. Was hat der Mann da gerade gesagt? Haben sie da richtig gehört? Der Mann schaut das Kind liebevoll an, dann sagt er, ich bin Simeon. Mein ganzes Leben warte ich darauf, dass Gott seinen Retter schickt. So viele Jahre bin ich jeden Tag in diesen Tempel gekommen, habe gebetet und die Heiligen Schriften studiert. Oft hat Gott durch seine lebendige Kraft mit mir gesprochen. Er hat mir versprochen, du wirst nicht sterben, bevor du meinen Retter gesehen hast. Und heute hörte ich die Stimme wieder und sie sagte, geh hinauf zum Tempel, denn heute wirst du meinen Retter sehen. Und als ich euch sah, da wusste ich, dieses Kind ist der Retter, den Gott uns schickt. Ich bin so glücklich, dass ich das erleben darf. Gott segne dich, du Mutter dieses Kindes. Aber dieses Kind wird Anstoß erregen. Viele werden über ihn fallen und viele wegen ihm aufstehen. Und auch durch dein Herz wird es wie ein Schwertstich gehen. Da kommt noch eine alte Frau dazu. Auch sie mit weißen Haaren, die Leute drumherum tuscheln. Das ist die Prophetin Hanna. Was? Wer? Da, die alte Frau. Weißt du, sie war 7 Jahre verheiratet, dann ist ihr Mann gestorben und da war sie in den 20ern. Seither ist sie hier im Tempel, aber solange ich denken kann, ich glaube, die wohnt hier sogar. Ich habe sie zumindest immer nur hier gesehen. Und jetzt ist sie schon über 80. Sie betet jeden Tag hier und immer wieder geschieht es, dass Gott durch sie eine Botschaft schickt. Ach so, deshalb die Prophetin. Ja. Und wenn du Sorgen hast, dann geh zu ihr. Sie betet für dich und sie überbringt dir eine Nachricht von Gott, wenn sie eine für dich bekommt. Still jetzt, ich will hören, was sie sagt. Schau mal, sie redet mit der jungen Frau dort, mit der mit dem Baby. Hey, da steht ja auch Simeon. Lass uns mal näher gehen, das wird interessant. Auch Simeon ist ein Prophet. Was sie wohl den Leuten da sagen? Auch Hanna lobt Gott. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er schickt seinen Retter, er wird sein Volk erlösen. Ein Licht wird ausgehen von seinem heiligen Berg, ein Zeichen für alle Völker. Sie werden kommen, um Gott zu dienen und Friede wird herrschen auf der ganzen Welt. So hat es Jesaja gesagt. Dieses Kind dort, das ist der Retter, den Gott schickt. Ein kleiner Anfang, aber Großes wird noch geschehen. Immer mehr Leute kommen herbei und hören zu, was Hanna sagt. Maria und Josef gehen auf die Seite. Josef ist endlich an der Reihe, die Tauben abzugeben. Und dann machen sich die beiden wieder auf den langen Heimweg nach Nazareth in Galiläa. Und dort wächst Jesus auf.
Ich höre in dieser Geschichte ganz viel Hoffnung. Hoffnung und große Erwartungen, die mit diesem Kind verknüpft sind.
Ja, und die sich dann ganz anders erfüllen, als die Leute es erwarten. Lukas baut das ganz geschickt ein in dem, was Simeon zu Maria sagt. Auch durch dein Herz wird ein Schwert gehen. Damit spielt Lukas auf den Tod Jesu an.
Naja, aber erstmal ist er ja ein Kind.
Ja, und zwar ein ganz normales Kind. Er wächst als ältester Sohn von Maria und Josef auf. Er hat noch mehrere Geschwister, mindestens 2 Schwestern und 2 Brüder. Lukas erzählt später davon. Und einen Bruder kennen wir sogar mit Namen. Der heißt Jakobus, mit dem Beinamen Herrenbruder, um ihn von dem anderen Jakobus unter den Freunden von Jesus zu unterscheiden.
Meinst du, Jesus ging zur Schule, als er Kind war?
Naja, also eine Schule, wie wir sie heute kennen, gab es damals ja noch gar nicht. Aber ich denke, dass er in der Synagoge gelernt hat, die Tora zu lesen, so wie jeder Jude, damit er im Gottesdienst vorlesen kann. Und da wird er auch gelernt haben, mit anderen darüber zu diskutieren. Und dann wird er von seinem Vater das Zimmermannshandwerk gelernt haben, indem er ihm zur Hand ging. Aber mehr können wir über seine Kindheit nicht sagen.
Also ich finde das auch ganz schön, was du gesagt hast. Das macht Jesus für mich menschlicher. Er kommt mir dadurch näher. Oder ich ihm. Jesus ist kein Superheld, der einfach vom Himmel fällt und alle mit großem Tamtam rettet, sondern Jesus ist ein Kind, das gewickelt wird, das lernt zu laufen, zu sprechen, das alles erlebt, was Kinder eben erleben. Und doch ist in diesem Menschen Gott zu spüren. Kommt Gott in unsere Welt?
Das ist für mich ganz wichtig, was du da gerade gesagt hast. Genau darum erzählt Lukas diese Geschichte so. Gott wird Mensch.
Amen. Und wie es mit Jesus weitergeht, erzählen wir das nächste Mal. Bis dann.
Bis dann.